heute Morgen einen Witz gesehen, muss ich dazu sagen, aber ich bin nicht so firm mit diesen Sachen, wie ich jetzt copy and paste in einer Form, dass das hier vorne nicht ganz gruselig aussieht. Die Auflösung war nicht so prickelnd. Ich erzähle ihn, ja? Also, jetzt kommt zweimal ungefähr derselbe Satz. 17-Jährige sagen, oh Gott, sag mir nicht, wie ich leben soll. Und 27-Jährige sagen, oh Gott, wie soll ich leben? Okay, wenn man der Vater ist von Kindern zwischen 17 und 27, ist dieser Witz nicht so witzig. Also herzliche Entschuldigung bei allen, die jetzt eher so im 17-Alter sind, weil also diese Predigt wird bei euch vielleicht eher auslösen, dass ihr sagt, was will der alte Mann da vorne sagen? Respekt, ich könnte euer Vater sein. Okay, gut, das war jetzt so. Mir sind so ein paar Themen über den Weg gelaufen und die würde ich gerne mit euch nur so zack, zack, zack irgendwie so ein bisschen angehen und ein bisschen was dazu sagen. Und am Ende werde ich nochmal ein Zitat rausziehen aus einem Interview mit dem Papst. Ich liebe diesen Papst, ich finde diesen Mann richtig gut. Aber es kommt von Franz von Assisi, der ist noch besser als der Papst selber, aber egal. So, und da werde ich dazu nochmal was sagen. Und ich möchte euch bitten, dass wenn ihr heute zuhört, dass ihr euch nicht die ganze Predigt vornehmt, sondern dass ihr hier zuhört und sagt, was ist der eine Punkt, den ich heute hier mitnehmen will? Was ist das eine Ding, was ich heute greifen will, wo ich heute ran will? Also wenn ich über gelingende Alte nachdenke, dann war es bei mir so, in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst, da waren wir uns alle einig, die so ein bisschen länger in der Gemeinde sind, dass wir gesagt haben, zu diesem Thema müsste man eigentlich Hildegard Müller interviewen, Hiller. Also Hiller ist irgendwie kurz vor 100, ich glaube sie ist 86 oder irgendwie sowas, ne? Hat ein, also von außen betrachtet, nicht so tolles Leben hinter sich gebracht. Also wenn man sich das von außen faktisch anguckt, dann würde man sagen, also wenn jemand eine vergrätzte Alte sein könnte oder dürfte, wenn man ihr die Erlaubnis erteilen sollte, dann wäre das Hiller. Aber Hiller ist die aufgehende Sonne. Also die Frau ist einfach ein einziger Spaß. Leider haben wir ja hier vor ein paar Jahren eine Gemeinde gegründet und Hiller ist in der falschen Hälfte geblieben. Deswegen also heute hier nicht an dieser Stelle. Aber ich hatte noch bis Ende letzten Jahres ja die Freude, den Seniorenkreis zu machen, bin ihr da immer wieder über den Weg gelaufen. Und an ihr gibt es eine Sache, die mir also bei ihr extrem auffällt, aber ich glaube, die ist wirklich wichtig, nämlich das Thema Bitterkeit. Ich nehme mal die Bibelstelle aus Hebräer 12, Vers 15. Gebt auch Acht aufeinander, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet. In manchen Übersetzungen ist hier auch das Wort Bitterkeit richtig drin. Ich arbeite immer wieder mit anderen Gemeinden als Berater und es gibt eine Frage, die wir in so einem Gemeindetest drin haben. Ich kenne Leute in unserer Gemeinde, die verbittert sind. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Frage und dem Durchschnittsalter der Befragten. Umso höher das Durchschnittsalter der befragten Gemeinde ist, desto eher sagen die Leute, ja, das kenne ich. Also Bitterkeit scheint irgendwie ein wachsendes Altersproblem zu sein. Also ist jetzt nicht, dass 20-Jährige nie bitter sind, aber es scheint irgendwie so zu sein, dass es eine Tendenz in uns gibt, dass wir mit 70 bitterer sind als mit 20. Das sagt mir, wenn ich irgendwie ein guter Alter werden soll. Ja? Einer, wo die Leute, wenn ich 70 bin, nicht einen Bogen drum machen. Oder wenn sie an mir vorbeilaufen, auf den Boden gucken, in der frohen Hoffnung, dass ich sie nicht anspreche. Dann, glaube ich, muss ich extrem aufpassen bei dem Thema Bitterkeit. Etwas in mir muss permanent durchtränkt werden von Gnade Gottes. Und das geschieht auf zweierlei Art und Weisen. Ich glaube, es geschieht einmal dadurch, dass ich mich zu Gott hinwende. Vorhin hat Maren gesagt, sich von Gott prägen lassen, mich zu Gott hinwende und von ihm mich aufweichen lasse, von ihm mein Herz immer mal wieder kneten lasse, damit alle Knoten, die da entstehen, nicht zu groß und zu fest und zu hart werden. Aber es ist mindestens genauso viel Gnade, die ich fließen lasse von mir zu anderen Menschen. Wenn ich merke, dass in mir Ansätze von Bitterkeit sind, dann reicht es nicht, zu Gott sich umzudrehen und zu sagen, mach was Gutes mit meinem Herzen. Es reicht auch nicht, sich nur Menschen zuzuwenden in Vergebung und Gnade und allem Netten und Warmen und so, was man sich so ausdenken kann. Sondern ich glaube, es geht darum, dass beides zusammenkommen muss. Dass ich Gnade empfange von Gott und dass ich Menschen Gnade gewähre, dass ich Menschen loslasse, dass ich Menschen freilasse, dass ich das Urteil über Menschen zerbreche, dass das, was mir Menschen angetan haben, Menschen tun mir Dinge an. Also wir müssen ja so super behutsam miteinander umgehen, dass mit keiner dem anderen was Böses tut. Das funktioniert nicht. Wir wollen ja uns richtig berühren. Wir wollen uns doch richtig treffen. Wir wollen doch richtig miteinander zu tun haben. Wenn hier keine Bitterkeit wachsen soll in unserem Herzen, dann hat das was zu tun mit Gnade. Also wenn du ein fröhlicher Alter werden willst oder eine fröhliche Alte, das klingt ja noch ein bisschen doofer, egal, dann hat das was zu tun mit werde nicht bitter. Und wenn du Dinge in deinem Herzen hast, die einen Ansatz von Bitterkeit haben, dann mahnt diese Bibelstelle, dass das wie eine Wurzel ist, die ausschlägt, das wächst. Bitterkeit neigt dazu zu wachsen. Bitterkeit wird nicht von selber weniger im Laufe der Zeit, sondern Bitterkeit wächst von selber. Zweites kleines Thema. Im Römerbrief gibt es eine Bibelstelle, die ich sehr liebe, weil sie zu diesem Thema was unglaublich Gesundes sagt. In Römer 13, Vers 14. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Was hat denn das mit unserem Thema zu tun? Ne? Hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur. Selbstsüchtige Natur ist die Übersetzung für Fleisch. Das ist die alte Formulierung, die Luther gerne verwendet. Das ist also die wörtliche Übersetzung des Griechischen, was hier steht, Sarx. Sarx, das Fleisch, ist aber schlicht und ergreifend auch der Schweinehund, den ich beim Sportunterricht 800 Meter weit tragen muss. Das ist auch Sarx. Also wenn ich diese Bibelstelle anders übersetze, dann ist sie genauso richtig. Lasst Jesus Christus den Herrn euer ganzes Leben bestimmen und kümmert euch nicht zu sehr um euren Körper, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Vorhin war die Antwort, ne, gesunde Ernährung und Sport. Und ich würde sagen, der Kultur, in der wir leben, ist die Herausforderung, eine Balance zu finden. Im Römerbrief haben wir es damit zu tun, dass Paulus an eine Kultur schreibt, die sich total verliebt hat in die griechische Kultur. Ich war jetzt vor einem Monat ungefähr in Rom. Das ist der Hammer, was die machen. Das sind ja die Chinesen der Antike. Ne? Also die haben alles, was sie irgendwo gesehen haben, kopiert. Ja, also wenn ihr wirklich mal einen schönen Eiffelturm sehen wollt, müsst ihr nach China fahren. Ne? Und genauso haben das die Römer gemacht. Die Römer fanden die griechischen Skulpturen so dermaßen schick, dass es so einen Wahnsinnsmarkt in Rom gab zu griechischen Skulpturen, die in Griechenland schon lange aus der Zeit waren. Also die Griechen haben sowas 300 Jahre vorher produziert. Die hatten nämlich wirklich Kultur. Da gab es so eine Nachfrage danach, dass dann die Römer alles irgendwie nachgemeißelt haben, was ihnen zwischen die Finger kam. Na, da gab es dann irgendwie eine schöne Venus und die haben sie dann eben 10-mal nachgemeißelt und in 10 verschiedene Gärten gestellt und alle waren glücklich. Und ein Teil dessen, was griechische Körperkultur ist, was die Römer dann aufgesogen haben, war dieses, oh, schön muss man sein, ja. Also alles muss geshaped sein, ja. Also guckt euch mal diese Figuren an, ne. Also die Porträts, die wurden im Laufe der Zeit ehrlich Also die wurden tatsächlich, wenn man sich Porträts anguckt, so Büsten aus dem Jahrhundert ungefähr, das ist also ein bisschen später als der Römerbrief, aber das ist schon so diese Zeit. Ne? Da merkt man, da kann man schon Falten und Runzeln sehen und so, aber wenn Körper gezeigt wurden, ganze Körper gezeigt wurden, ja, dann war das immer, also McFit würde die Leute als Werbeposter verwenden. Ja? Und in diese Kultur rein schreibt Paulus: Kümmert euch nicht zu viel um euren Körper. Es gibt ja ein paar Leute von uns, wahrscheinlich ziemlich vielen von uns, denen man sagen muss, kümmere dich mal um deinen Körper. Weil wenn ich dann wieder reingucke in meinen Kreis von Alten, dann kann man durchaus sehen, wo Leute mit 70 Probleme haben, die sie nicht hätten, wenn sie sich mit 40 und 50 mal ein bisschen um ihren Körper gekümmert hätten. Ich kenne aber auch meinen Schwager, der ist jetzt ungefähr 60, der mit Krücken durch die Gegend läuft, der mehrfach den Ultramarathon gelaufen ist. Der hat nur noch Schmerzen bei jedem Tritt, den er tut. Und seine eigentliche Not ist, dass er es nicht mehr schafft, den Ultramarathon zu laufen. Und ich denke, du hast echt an einer Waffel. Ja? So, das ist nicht schlimm. Also jeder darf an einer Waffel haben, ist ja nicht verkehrt. Aber die Bibel gibt uns eigentlich einen Hinweis darauf, uns irgendwie hier in der Mitte wiederzufinden. Also die Bibel würde, glaube ich, sagen, sieh zu, dass du nicht zu den 20% der Sportlichsten gehörst und sieh zu, dass du nicht zu den 20% der Unsportlichsten gehörst. Okay, wer es hören will, der soll es hören. Dritter Punkt. In 1. Petrus 5, ihr merkt schon, ne? Ich springe hier einfach nur hin und her und irgendwie so. Das ist sowas von erfahrungsgesteuert, was ich hier gerade mache. Ich habe 20 Jahre lang mit dem Seniorenkreis gearbeitet, ich weiß, wovon ich rede. 1. Petrus 5, da sagt Petrus den Ältesten oder den Älteren, also so Leuten wie mir und aufwärts, also alles, was schon irgendwie anfängt, über Haare färben nachzudenken. 1. Petrus 5, Abvers 3. In eurem Verantwortungsbereich, ihr Ältesten, führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirt kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Also, wenn ich Paulus mal in Neuhochdeutsch übersetze, dann heißt das doch, ihr Älteren, mackert nicht. Seid nicht so diese Platzhirschtypen. Also diese Frage von, werde ich auch genug geehrt? Werde ich auch genug gesehen? Werde ich auch genug hochgehoben? So dieses ganze Pimpern. Ja? Und auch an dieser Stelle ist es ist so dermaßen unterschiedlich, wenn du mit alten Leuten zu tun hast, wie unterschiedlich Leute sind, wie manche Leute so verliebt darin sind, was sie für tolle Typen sind. Es gibt eine schöne Geschichte von Johannes Hartl, die er schreibt, wo er eingeladen ist zu jemandem, der seine Doktorwürde verliehen bekommen hat. Und der hat feiert das, dieses Verleihen seiner Doktorwürde. Und Johannes Hartl war eingeladen, das ist ein Typ aus Augsburg. Und dann war sein Professor dabei. Und sein Professor hat sehr deutlich gemacht, dass diese tolle Doktorarbeit eigentlich das Verdienst dieses Professors ist. So. Bis hierhin kann man das ja noch irgendwie niedlich finden. Also ist ein bisschen bescheuert, aber okay, ne? Das kann man noch irgendwie niedlich finden. Johannes Hartl sagte, es wurde dann richtig obskur, als sie anfingen darüber zu reden, dass sie auch mal miteinander Tennis gespielt haben. Und der Professor darauf bestand, dass er eigentlich viel besser Tennis spielt als sein Doktorand. Und man merkt irgendwie an dieser ganzen Geschichte, es gibt manche unter uns, denen fällt es extrem schwer, auszusteigen aus einem Wettbewerb. Das ist bei Gleichaltrigen schon ein echtes Problem. Aber wenn ich in einen Wettbewerb mit Jüngeren trete, dann behaupte ich, dann sehen die meisten von uns Älteren einfach bescheuert aus. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist nicht, mit Jüngeren in einen Wettbewerb zu treten, sondern unser Job ist, Jüngere zu fördern und uns daran zu freuen, wenn die uns überholen. Hoffentlich überholen sie uns. Besser zu werden als wir, stärker zu werden als wir, hübscher sind sie sowieso. Den Ältesten sagt er hier, führt euch nicht als Herren auf. Ich liebe diese Formulierung. Ich nehme dazu noch mal eine andere Formulierung, die für mich irgendwie dazu passt. Ich verwende das gerne, um zu sagen, so was ist der Spirit, den wir versuchen als Gemeinde zu leben. Ich glaube, jeder von uns hat die Aufgabe, sich der nächsten Generation zuzuwenden. Jeder von uns. Jeder. Die 15-Jährigen müssen zugucken, dass sie sich den Jüngeren zuwenden. Die 25-Jährigen müssen zusehen, dass sie sich den Jüngeren zuwenden. Die 35-Jährigen müssen zusehen, dass sie sich den Jüngeren zuwenden. Und das gilt auch für die 75-Jährigen. Jeder von uns hat den Job, sich der nächsten Generation zuzuwenden. Johannes, ein Mann, der ziemlich alt geworden ist in der Bibel, ist einer der wenigen, der es geschafft hat, richtig alt zu werden, von denen, die wir aus dem Neuen Testament so kennen. Der wurde dann schon auch kurz vor seinem normalen biologischen Tod dann doch auch noch hingerichtet. Aber Johannes ist richtig alt und schreibt einen Brief an wen auch immer, erster Johannesbrief. Und das ist nett, wenn man das liest. Das ist im Luther klingt das alles nochmal so ein bisschen blümeranter, aber das merkt man auch in anderen Übersetzungen. Dann schreibt er ständig, meine lieben Kinder. Ja, meine lieben Kinder. Das hat sowas leicht Trutschiges, ne? Also wenn ich hier anfangen würde, hier vorne immer zu stehen und zu sagen, so meine lieben Kinder, ich glaube, da würde ich ein bisschen sparsam gucken. Aber was daran total schön ist, ist, wenn man Jüngere betrachtet wie leibliche Kinder, dann merkt man, wie einem auf einmal das Herz aufgeht. Weil bei leiblichen Kindern gibt so viel, was einem durchgehen lässt. Es gibt so viel, was man auf einmal irgendwie mit einem leichten Lächeln tragen kann. Und auch mit einer gewissen Hingabe lebt, weil man will, dass es den anderen gelingt. Es gibt eine Situation, die ich auch sehr nett fand, die liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Die gute Frau ist inzwischen schon gestorben, Käthe Sass. Käthe Sass habe ich mal gefragt, als wir noch zusammen in einem größeren Gottesdienst zusammengesessen haben, habe ich mal gefragt, wie geht's dir eigentlich mit dem Ganzen, was hier so gottesdienstlich passiert? Also Käthe Sass ist groß geworden in einem Umfeld, wo wir so ein Lied wie gerade eben gesungen hätten auf irgendeiner, ich würde schon sagen Hammond-Orgel, aber es ist es nicht. Ne? Das sind so komischen Orgeln, wir hatten ja so eine Orgel in der Gluckstraße, die besonders war. Also die ist noch groß geworden, so mit Gitarrenchören und also es war alles musikalisch ein bisschen anders. Und also ich frage, wie es ihr denn so damit geht? Und dann sagt sie, ach Sven, kurze Pause. Also die Lieder, das sind ja nicht meine. Und wenn du predigst, das ist manchmal ein bisschen schnell. Aber meinen Kindern geht's hier so gut und meinen Enkeln auch. Ist doch alles so schön. So, okay, das war ihre Zusammenfassung von, wie sie den Gottesdienst erlebt. Ne? So, ich kann das jetzt als Kritik hören, das muss man auch irgendwie als Kritik hören. Also ist natürlich auch mein Job, irgendwie zu gucken, dass trotzdem meine Geschwindigkeit und meine Aussprache auch hörgerätetauglich ist. Aber ihre Haltung ist das Eigentliche. Sitze ich hier und höre das mit meinen Ohren? Oder sitze ich das hier und höre das für die Jüngeren, die hier sitzen? Und ich glaube, wir haben alle denselben Job. Diejenigen von uns, die biologische Kinder haben, die haben es da vielleicht manchmal leichter, weil sie das an denen dann irgendwie sehen können. Aber ich glaube, wir haben alle denselben Job. Wir müssen uns den Jüngeren zuwenden und das permanent. Und wo das geschieht, wo sich Ältere den Jüngeren zuwenden, da geschieht auch das Umgekehrte. Da wenden sich auch Jüngere den Älteren zu. Wenn die Reihenfolge andersrum ist, dass ich als Älterer von Jüngeren was verlange, dann dürfen die auch was von mir verlangen, dann geht es schief. Das funktioniert in aller Regel nicht. Vorhin hat ja jemand gesagt, wenn es mir in 30 Jahren gut gehen soll, muss ich jetzt nett sein zu meinen Kindern. Das gilt im Gemeindeleben auf jeden Fall auch. Ein Punkt, den mache ich jetzt mal hier nicht mit einer Bibelstelle. wenn ich im Seniorenkreis gucke, wer ist wie fröhlich mit seinem Leben unterwegs, dann gibt es tatsächlich für mich einen Zusammenhang zwischen, hat Gott mich geprägt oder ist Gott so ein Add-on, so was Nettes, Zusätzliches. Da, wo Gott Menschen prägend durfte, da ist was in Menschen hervorgebracht worden, was sie auch im Alter stabil sein lässt. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, wie viel alten Leuten ich begegne oder sehr alten Leuten ich begegne, die nicht mehr sehen können oder nicht mehr hören können oder fast nicht mehr sehen können, fast nicht mehr hören können, die sehr eingeschränkt sind in ihrer Außenwahrnehmung. Und die spannende Frage ist, was hast du in dein Herz geschaufelt, womit du dich dann beschäftigen kannst? Also die Frage von Vorbereitung von, wie ist das, wenn ich mal sehr alt bin? Und ich glaube, eine Übung, die für unsere Generation gilt und für die Generation nach mir noch dreimal mehr, ist auch die Frage, wie sehr kannst du eigentlich alleine sein? Und mit alleine meine ich tatsächlich alleine. Also keine Musik an, kein Dings, sondern still, ruhig, ich, Gott, zack. Üb das. Wenn du das jetzt nicht übst, dann glaub nicht, dass du das mit 80 auf einmal kannst. Was du jetzt nicht übst, das wirst du mit 80 nicht können. Und ein letzter kleiner Punkt, 1. Timotheus. Das ist Paulus. Paulus war, das ist ein ziemlicher Hardcore-Typ, das gebe ich zu. Aber an der Stelle ist das auf jeden Fall für jeden von uns eine Riesenherausforderung. 1. Timotheus 6, ab Vers 7 und 8. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. An dieser Bibelstelle gemessen sind wir alle extrem überreich. Alle, durch die Bank. Ich finde immer, das Kriterium für Reichtum ist, ich kann einen Wasserhahn aufmachen und kann aus dem Wasserhahn Wasser trinken. Also das hätte vor 1000 Jahren als Luxusdefinition schon weitgehend gereicht. Wenn wir es nicht schaffen, in dieser Welt des Überflusses uns eine Genügsamkeit zu erhalten, dann werden wir im Alter leiden, unter eingeschränkten Möglichkeiten, unter all dem, was jetzt nicht mehr geht. Und das meint für mich jetzt nicht nur die Frage von Finanzen, das meint für mich auch die Frage von, was meine ich zu brauchen, um glücklich zu sein und. Also dieses Wort Genügsamkeit. Wenn ich mir das angucke, dann kommt eine Zeit für fast jeden von uns, wo wir in den letzten Jahren unseres Lebens genügsam sein müssen. Vielleicht nicht finanziell, manche von uns sind gut versorgt. Aber in anderer Hinsicht teilweise sehr. Die Kreise werden kleiner, die Bekanntschaften werden weniger, Freundschaften sind schwierig zu halten. Wie viel Genügsamkeit hältst du dir in deinem Herzen? Wie viel muss sein, damit du sagst, das war ein guter Tag? Wenn ich dieses Ding schmal halte, und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mein Herz diszipliniere, dann kann ich auch im Alter gut mit weniger leben, weniger in jeder Hinsicht. So, und jetzt kommt mein Papst, also nicht meiner, aber ne? In der Zeit war jetzt großes Interview mit Franziskus und der Typ, der ihn interviewt, der ist schon dafür bekannt, dass er so ein, ich glaube, das ist mein Handy, was da klingelt, das klingt so, oder? Das ist fast der Ton, wie ich ihn von meinem Handy kenne. Falls du es einfach wegdrücken. Danke. Der Typ, der ihn interviewt hat, der kommt aus Hamburg, ist auch Katholik. Und ich kenne den so ein bisschen, also der würde sich selber als auch gläubiger Katholik bezeichnen, ist in vielerlei Hinsicht manchen dogmatischen Aussagen der Kirche nicht so zugewandt, alles in Ordnung. Und dann am Ende dieses langen, langen Interviews übergibt Di Lorenzo dem Papst ein Gebet von Franz von Assisi. Auf Deutsch. Der jetzige Papst war eine Zeit lang in Deutschland und hat hier studiert und gearbeitet. Und er liest das dann durch und bleibt an einer Zeile hängen und betont diese Zeile so besonders. Also Franz von Assisi, ein Gebet und eine Zeile aus diesem Gebet. Ich bitte darum, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Wenn wir gute Alte werden wollen, ist das die eigentliche Kampflinie. Darin zu wachsen, zu lieben. Damit aufzustehen und durch den Tag zu gehen und so den Abend zu beschließen, dass mich die Frage treibt, wem kann ich wie, wo Liebe erweisen? Es geht nicht in erster Linie darum, welche Leiter wir hochklettern. Es geht nicht in erster Linie darum, dass der Job möglichst sauber erledigt ist. Es geht nicht darum, dass unsere Kinder im Beruf irgendwie die richtige Stufe schaffen. Sondern es geht in erster Linie darum, dass wir wachsen in der Liebe. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und das ist eine Herausforderung, die diese Gesellschaft nicht formuliert. Die, auch wenn du Eltern fragen würdest, was wollen sie für ihre Kinder, dann ist die Top-Antwort, ich will, dass meine Kinder glücklich sind. Ich will nicht wollen, dass meine Kinder glücklich sind. Ich will, dass meine Kinder lernen zu lieben. Weil ich glaube, dass indem ich liebe, indem ich wachse in Liebe, wächst mir etwas zu, das macht mich auch glücklich. Aber das ist eher so ein Nebenprodukt, so ein Abfallding nebenbei. Dass ich als alter Mann mal in den Spiegel gucke und sage, vielen Dank Gott, was du aus meinem Herzen rausgeholt hast. Das ist meine Sehnsucht. Das ist meine Sehnsucht. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Und ich glaube, viele von uns stehen an dieser Herausforderung zu sagen, ja, wäre ich mehr geliebt, und da komme ich ans Anfangsthema mit der Bitterkeit, ne? Wäre ich mehr geliebt worden, dann könnte ich ja auch mehr lieben. Und Leute, so stimmt die Gleichung einfach nicht. So stimmt sie nicht. Es gibt einen Gott im Himmel und er ist jetzt hier und er liebt mich. Dessen Herz brennt für mich. Der liebt mich. Und ein Teil dessen, zu spüren, dass er mich liebt, ist, Menschen zu lieben. Und Gott zu lieben. Zu wachsen in der Liebe. Denn indem ich das lebe, was Gott in mich hineinschüttet, schüttet er mehr in mich hinein. Und schüttet er mehr in mich hinein. Und schüttet er mehr in mich hinein. Und es formt mein Herz. Es macht was mit meinem Herzen. Ich glaube, wenn du ein guter Alter werden willst, dann ist die eigentliche Hausaufgabe, wachse in der Liebe. Die Schüler unter euch, die können das schon mal lernen mit ihren Mathelehrern. Die Angestellten unter euch können das lernen an den unfähigen Vorgesetzten. Die Selbstständigen unter euch können das lernen an den Leuten, die ihre Rechnungen nicht bezahlen. Die Eltern unter euch, die lernen das an ihren Kindern. Lernfelder gibt es, Gott sei Dank, genug. Ich bete mit uns. Herr, du siehst mein ganzes Leben. Du siehst, wo ich herkomme. Siehst meine Startvoraussetzungen. Du siehst, wohin mein Leben zielt, wo der Pfeil meines Lebens einmal einschlagen wird. Ich will dir das alles anvertrauen und am meisten von all dem will ich dir mein Herz anvertrauen. Ich will dich bitten, verherrliche dich an mir. Schnitzt du an mir so rum, dass es dir eine Freude ist. Und dass es Menschen um mich rum eine Freude ist. Lass mich jemand sein, der im hohen Alter sich mehr freut an der Kugel Eis, die er verschenken kann, als an der, die er selber essen kann. Lass mich jemand sein, der nicht zurückblickt und sagt, ich habe zu wenig eingezahlt auf das Konto meines Herzens. Jesus, ich möchte dich bitten, dass ich ein guter Haushalter deiner Gnade bin. Dass ich vermehre, was du schenkst. Dass ich viel Frucht hervorbringe und viel Frucht ernten kann.